Ja, ist denn immer noch Weihnachten? Das Lied, das wir gerade gesungen haben, das weckt den Anschein und vielleicht manche andere Lieder in diesem Gottesdienst auch. Und tatsächlich, heute ist der letzte Gottesdienst im Weihnachtskreis. Heute ist der letzte Sonntag nach Epiphanias. Der nächste Sonntag, das ist dann der vierte Sonntag vor der Passionszeit, die auf das Osterfest zugeht. Aber heute klingt es tatsächlich noch einmal ganz weihnachtlich. Über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Erscheinung, das ist die Übersetzung von Epiphanias. Gott erscheint den Menschen und ihnen werden die Augen dabei geöffnet. Vor unserem inneren Auge dürfen wir heute ruhig noch einmal an die Weihnachtslichter denken. Die sind ja bei den meisten schon längst abgeräumt, aber wir können noch einmal an sie denken, an den Stern, an die vielen Kerzen, vielleicht auch an den Christbaum. Ich möchte wohl wissen, ob der noch in der einen oder anderen Wohnung steht, der Christbaum. Wenn ja, dann habe ich einen dringenden Tipp für euch, keine Kerzen mehr anzünden an dem Baum. Das könnte ganz gefährlich werden. Brennendes Gestrüpp ruft bei uns wohl kaum besinnliche Eindrücke hervor und die Herrlichkeit des Herrn, die würden wir darin nicht vermuten. Umso erstaunlicher, dass sich Mose von so einem Anblick geradezu magisch angezogen gefühlt hat. Ich lese uns den Predigttext, der heute in vielen Gemeinden gepredigt wird, aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 3. Die Verse 1 bis 10. Mose aber hütete die Schafe Jitros, seines Schwiegervaters, des Priesters in Midian, und trieb die Schafe über die Steppe hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Und der Engel des Herrn erschien ihm in einer feurigen Flamme aus dem Dornbusch, und er sah, dass der Busch im Feuer brannte und doch nicht verzehrt wurde. Da sprach er, ich will hingehen und diese wundersame Erscheinung besehen, warum der Busch nicht verbrennt. Als aber der Herr sah, dass er hinging, um zu sehen, rief Gott ihn aus dem Busch und sprach, Mose, Mose. Er antwortete, hier bin ich. Gott sprach, tritt nicht herzu, ziehe deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, darauf du stehst, ist heiliges Land. Und er sprach weiter, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und Mose verhüllte sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Und der Herr sprach, ich habe das Elend meines Volks in Ägypten gesehen, und ihr Geschrei über ihre Bedränger gehört. Ich habe ihre Leiden erkannt. Und ich bin herniedergefahren, dass ich sie errette aus der Ägypter Hand und sie herausführe aus diesem Land in ein gutes und weites Land, in ein Land, darin Milch und Honig fließt, in das Gebiet der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Heviter und Jebusiter. Weil denn nun das Geschrei der Israeliten vor mich gekommen ist und ich dazu ihre Not gesehen habe, wie die Ägypter sie bedrängen, so geh nun hin. Ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten führst. Ein brennendes Gestrüpp in der kargen und trockenen Gegend des Berges Horeb in der Wüste Sinai. Eigentlich ist das gar nichts, was die Aufmerksamkeit eines Hirten erregen muss. Wahrscheinlich passierte das immer wieder mal, dass sich irgendein Busch in der Gluthitze entzündete. Aber Mose zieht es trotzdem dahin. Mose ist ein Suchender, einer, der nicht jeden vertrauten Anblick für selbstverständlich hält. Mose ist ein ehemaliger Prinz ägyptischen Hof, aber nun ja auf der Flucht, weil er sich für die Sklaven im Land eingesetzt hat. Mose versucht, eine neue Identität für sich zu finden, und er ist so Hirte geworden in der Wüste Midian. Mose sucht nach Antworten. Er sucht nach dem Sinn seines eigenen Weges. Und nun erlebt er eine Gotteserscheinung, eine Epiphanie. In einer ganz alltäglichen Erscheinung steckt für Mose viel mehr. Diese Erscheinung ist nicht vorübergehend. Der Busch verbrennt ja gar nicht. Da steckt was drin, das bleibt. Gott spricht Mose darin an. Und wie erscheint Gott dem Mose? Und was kann diese Erscheinung auch für uns heute bedeuten? Gott erscheint dem Mose als einer, der brennt. Gott brennt für sein Volk. Und dieses Brennen ist kein Strohfeuer. Das ist ein Brennen, das sich nicht verzehrt, sondern das anhält. Dabei sind die Menschen, um die es geht, zu diesem Zeitpunkt eigentlich noch gar nicht Gottes Volk. Gott hat ja noch gar nicht seinen Bund mit ihnen geschlossen. Eigentlich sind sie nichts anderes als eine schwer zu definierende soziale Klasse. In den Augen der Ägypter sind sie einfach Abschaum. Apiru nennen sie sie. Und in unserer Aussprache heißt das Hebräer. Und das ist eigentlich ein böses Wort. Ähnlich wie die Wörter, mit denen heute Randgruppen der Gesellschaft belegt werden. Kanaken, Zigeuner, kriminelle Migranten, Illegale. So in dieser Tonlage muss man das Wort verstehen. Mein Vater war ein herumirrender Aramäer. Das ist die erste Selbstbezeichnung, die die Hebräer sich in der Bibel geben. Und das ist überhaupt nicht schmeichelhaft. Mein Vater war ein herumirrender Aramäer. Diese Leute hatten nur noch eine ungenaue Erinnerung an die Väterzeit mit großen Namen wie Abraham, Isaak, Jakob. Und sie hatten auch nur noch eine vage Erinnerung an die Regierungszeit eines Pharao, in der es ihnen irgendwie gut ging in Ägypten. Schon der nächste Pharao wollte davon nämlich nichts mehr wissen. Für ihn waren die Hebräer, die Apiru, einfach nur noch Sklaven, für nichts anderes zu gebrauchen. Und das nun schon über viele Pharaonengenerationen hin, so lange schon, dass alles andere, was davor war, gar nichts mehr bedeutete. Aber für diese Leute brennt Gott. Und das sieht man nicht nur an der seltsamen Erscheinung im Dornbusch, das hört man noch viel mehr an dem, was Gott dem Mose sagt. Gott erscheint dem Mose als ein Gott, der das Leid erkennt, als ein Gott, der darum herniederfährt, als ein Gott, der herausführt und als ein Gott, der sendet. Und mit diesen vier Gedanken möchte ich die Predigt weiter ausführen. Ein Gott, der das Leid erkennt, ein Gott, der herniederfährt, ein Gott, der herausführt und ein Gott, der sendet. Gott erscheint als der, der das Leid erkennt. Ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und ihr Geschrei über ihre Bedränger gehört. Ich habe ihre Leiden erkannt. Mose könnte bislang eigentlich einen anderen Eindruck haben. Er könnte sich fragen, interessiert sich Gott überhaupt für diese Leute? Weiß er überhaupt irgendwas von ihrem Schicksal und kümmert ihn das? Sie quälen sich schon so lange. Und ihr Elend, das passiert einfach, ohne dass irgendjemand etwas daran erinnert. Irgendjemand etwas daran ändert. Es passiert. Aber nun sagt Gott dem Mose, doch, ich sehe das. Und doch, ich höre ihr Schreien. Ich höre es sogar, obwohl sie ihre Schreie gar nicht an mich richten. Es ist ja kein Beten, sondern einfach nur Schreien und Klagen. Aber das kommt bei mir an. Ich sehe das und ich höre das. Na ja, Mose könnte sagen, da haben wir ja was gemeinsam. Ich habe das auch gesehen und ich habe das auch gehört. Und ich habe sogar reagiert. Das hat nur niemandem etwas genutzt. Mich hat es in die Wüste Midian gebracht und die Hebräer sind immer noch in Ägypten. Aber das Wichtigste, was Gott sagt, ist, ich habe erkannt. Und erkennen, das ist in der Bibel nie eine Sache des Verstandes, sondern erkennen heißt immer, ich nehme Anteil, ich verbinde mich mit den Leuten, deren Situation ich erkenne. Ich mache ihre Sache zu meiner Sache. Das, was die Mächtigen an meinem Volk getan haben, das haben sie an mir getan. Wer mein Volk anrührt, der rührt meinen Augapfel an. Gott erkennt und er verbindet sich mit den Menschen, die er erkennt. Und darum erscheint Gott dem Mose auch als der, der herabfährt. Das ist der zweite Gedanke. Ich bin herniedergefahren, dass ich sie errette aus der Ägypterhand. Gott schaut und hört sich nicht nur distanziert an, wie es den Menschen geht. Gott kommt in ihre Situation hinein. Gott fährt herab, so heißt es an vielen Stellen in der Bibel. Das erste Mal taucht dieser Begriff auf in der Geschichte vom Turmbau zu Babel. Da heißt es dann, und Gott fuhr herab, dass er sähe das Werk, das die Menschen bauten. Gott fährt herab, genau in dem Moment, als die Menschen sich nur noch um sich selbst und um ihre eigene Großartigkeit drehen. Er fährt herab, weil die Menschen sich in ihrem Größenwahn in größte Gefahr begeben. Und er beendet ihr Himmelfahrtsunternehmen zu ihrem eigenen Schutz. Und nun fährt Gott herab, als sein Volk in Ägypten in der elenden Sackgasse der Sklaverei gelandet ist. Er fährt herab, um ihnen zu Hilfe zu kommen. Und Gott fährt herab am allerdeutlichsten in der Geburt seines Sohnes in Bethlehem. Er zerreißt die Himmel, er bleibt nicht himmelweit von den Menschen entfernt, er zerreißt die Himmel und fährt herab, wird einer von uns. So nimmt Gott an den Menschen Anteil, so zieht er sich das Elend der Menschen selber zu. Aber dann erscheint Gott auch als der, der aus dem Elend herausführt. Das ist der dritte Gedanke. Ich führe euch heraus in ein gutes, weites Land. Ein Land, darin Milch und Honig fließt. Also zuerst einmal heißt das, Gott ist wirklich mit denen, die herausgerettet werden müssen. Sie sind für ihn keine herumirrenden Illegalen, um die man sich gar nicht zu kümmern braucht. Er tritt wirklich für sie ein und tritt an ihre Seite. Aber Milch und Honig, ist das nicht ein bisschen zu süß, um wahr zu sein? Schließlich führt Gott sein Volk ja nicht in ein unbewohntes Niemandsland. Da, wo Milch und Honig fließen, da leben auch schon Menschen, die das Land bearbeiten, die säen und pflegen und ernten und für die es Heimat ist. Vielleicht müssen wir uns das mal sehr deutlich vor Augen führen, wenn Gott Menschen aus ihrem Elend herausführt, in ein hoffnungsvolles Land, dann führt er sie immer zu Menschen, die schon da sind. Die Länder, in die man sich flüchten kann, sind immer schon bewohnt, ganz besonders die, in denen Milch und Honig fließt, ganz besonders die, denen es wirtschaftlich gut geht. Heute hören wir dieses alte Versprechen Gottes natürlich im Bewusstsein der aktuellen Situation. Wir schauen auf die Ereignisse im Nahen Osten und wir schauen auch in unser eigenes Land. Und wir hören dieses Versprechen von Gott, dass er die Menschen in ein Land führen will, wo Milch und Honig fließt, dann eben auch mit den Ohren derer, die schon da sind. Im Bibeltext sind das die Kanaaniter, die Hethiter, die Amoriter, die Perisiter, die Hiviter und Jebusiter, viele Menschen. Man kriegt gemischte Gefühle, wenn man daran denkt. Ist denn deren Land etwas, was einfach weggegeben werden kann? Steht es zur Disposition? Und vielleicht gelingt es uns auch, das zu hören mit den Ohren derer, die eigene Fluchterfahrungen haben. Die erleben, wie schwierig das sein kann, wenn die Flucht zwar gelingt, aber sie dann an Orte kommen, wo sie nicht freudig erwartet werden. Im gelobten Land, da wo Milch und Honig fließt, Im gelobten Land Israel, da ist seit Jahrtausenden mindestens ebenso viel Blut geflossen wie Milch und Honig, und das bis heute. Das gelobte Land ist auch das geplagte Land, in dem die Menschen aneinander leiden, weil sie sich immer wieder mit Gewalt begegnen. Und das ist ein Dilemma, das man nicht mit ein paar Bibelstellen lösen kann und sagen, steht doch da, das ist doch deren Land. Das wäre sehr unredlich. Denn wer die Bibel aufmerksam liest, der wird schnell merken, das Volk Israel hat das Land Israel nur eine sehr kurze Zeit besessen, von Dan bis nach Beerscheba, von der Grenze zum Libanon bis nach unten, bis zur Negev-Wüste. Gott hat gegeben und Gott hat genommen, immer wieder. Und die biblische Geschichte Israels gibt keinen Anhalt für unbedingte Besitzansprüche. Das ist auch überhaupt nicht das Verständnis des Alten Testaments. Das Verständnis des Alten Testaments ist immer, das Land gehört Gott und keinem anderen. Und Gott gibt es als Leihgabe. Aber das Heil, das Gott seinen Menschen verspricht, das ist ja auch viel mehr als die paar Quadratkilometer zwischen Dan und Beerscheba. Gott verspricht ein viel weiteres Land, ein Land, das Platz hat für unzählige Menschen. Gott sagt ein Land zu, in dem Milch und Honig fließen, ein Land, in dem genug ist für alle. Es ist sein Friedensreich, das Gott da verspricht. Bis er es aufrichtet, werden immer wieder Menschen auf Menschen treffen. Und diese Menschen, nicht nur im Land Israel, in vielen anderen Ländern auch, auch in unserem Land. Diese Menschen werden immer wieder Gottes Hilfe brauchen, damit sie miteinander leben können. Und darum erscheint Gott auch als der, der sendet. Und das ist der vierte Gedanke. Ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten herausführst. Jetzt geht es um die Berufung von Mose. Mose soll sich einlassen auf das Feuer, mit dem Gott für sein Volk brennt. Und Mose merkt schnell, das geht nicht aus einer distanzierten Beobachterposition. Mose muss das Risiko dabei eingehen, dass er sich selbst die Zunge und die Finger verbrennt. Denn wer in Gottes Namen redet und wer in Gottes Namen handelt, der findet ganz selten den Beifall der Mächtigen. Was dann auf die Verse, die wir gehört haben, folgt, das ist eine lange Auseinandersetzung um diese Berufung. Mose versucht mit allen Mitteln, sich dem brennenden Gott zu entziehen. Alles Mögliche fällt ihm ein an Argumenten, warum er nicht der Richtige ist für diese Aufgabe. Das könnt ihr einmal nachlesen, denn ich finde, das ist ein ganz wichtiger Abschnitt in der Bibel. Da kommt uns der Mose sehr nahe. Sind wir auch Leute, die zwar grundsätzlich zustimmen, dass Gott barmherzig ist, aber die dann doch erhebliche Bedenken haben, wenn wir für die Barmherzigkeit Gottes den Mund aufmachen sollen oder gar auf die Straße gehen? Ich kann mich wiederfinden in einem Mose, der ständig sagt, ja, aber doch nicht ich doch nicht. Und Mose hat ja recht, ihm fehlen wirklich viele Voraussetzungen für den großen Auftrag, den er kriegt. Aber Gott lässt nicht locker. Sein Feuer verlischt nicht an unserer Bedenkenträgerei. Er will uns anstecken mit seinem Feuer. Und in Gottes Feuer steckt eine viel größere Energie, als wir selber mitbringen. Zum Glück. Wenn Gott uns sendet, dann gibt er uns auch das Feuer, das wir dazu brauchen. Habt ihr noch ein bisschen im Ohr, was wir alle am Anfang gesungen haben? Ein Licht steckt uns an, macht uns selbst zu Licht. Wir fürchten uns, weil wir leuchten nicht. Das wünsche ich uns allen. Amen.